Also, es gibt ein Sprichwort, das nennt sich, Entschuldigung, das heißt, Not lehrt beten. Kennt ihr wahrscheinlich alle? Und ich glaube, da ist auch was Wahres dran, dass Menschen, wenn sie irgendwie Sorgen haben oder ein Problem, dass sie dann irgendwie intensiver beten oder vielleicht auch überhaupt das erste Mal beten. Allerdings ist Not oder ein Problem ein schlechter Antrieb fürs Gebet, finde ich. Ich finde, Gott selber sollte der Antrieb sein fürs Gebet. Die Motivation. Nicht meine Sorgen, meine Anliegen sollten mich ins Gebet schieben, sondern Gott sollte mich ins Gebet ziehen. So. In der Wüste, als das Volk Israel durch die Wüste gewandert ist, da hat das Volk hin und wieder mal gelagert. Und dann haben sie ihre Zelte aufgebaut. Und mitten in das Lager haben sie das wichtigste Zelt gebaut, nämlich die sogenannte Stiftshütte, das Begegnungszelt, oder man könnte auch sagen das Gebetshaus. Und hin und wieder sind sie genau dorthin gekommen, die Israeliten, zu dieser Stiftshütte, um zu beten. Und da wird beschrieben, dass Mose, wenn er das Lager verließ und zum Zelt ging, dann traten alle Israeliten an die Eingänge ihrer Zelte und blieben dort stehen. Mose war ja so der Stellvertreter für das Volk. Er hat mit Gott geredet, unmittelbar. Und wenn er in dieses Gebetshaus gegangen ist, dann sind die Leute in den Eingängen ihrer Zelte stehen und dann haben sie quasi mitgebetet. Sie schauten Mose nach, bis er im Zelt der Begegnung verschwunden war. Kaum hatte Mose es betreten, kam die Wolkensäule herab und blieb am Eingang stehen, während Gott mit Mose sprach. Sobald die Israeliten die Wolkensäule beim Zelteingang sahen, warfen sie sich vor ihren Zelten nieder. Der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden.
Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Also, muss man sich vorstellen, der Mose geht da also in dieses Zelt rein und alle im Lager lassen ihre Arbeit stehen und liegen. Keiner isst mehr was, niemand traut sich mehr aufs WC zu gehen. Alle bleiben im Eingang stehen und verharren, warten, bleiben in diesem Augenblick der Anbetung. Für die Israeliten war das ein heiliger Moment. Sie wussten genau, Mose redet jetzt mit Gott. Und wir sind dabei. Wir erleben diesen heiligen Moment mit. Das war ihre Gebetsform. Und weil das so schön war, weil das so heilig, so andächtig war, haben sie auch nichts anderes gemacht, als gewartet, bis der Mose wieder zurückkam. In den Psalmen, vor allem bei David, wird hin und wieder auch deutlich, wie schön eigentlich Gebet ist. Gerade im Psalm 16, da beschreibt David, wie er betet und wie er die Fülle und die Freude und die Gegenwart Gottes erlebt beim Beten. Und Jesus selber hat gesagt, Johannes, ach so, hier habe ich noch ein Bild von der Stiftshütte. In Johannes 16, 24, bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Also betet, bittet, bringt alles, was ihr habt, vor mich und eure Freude, die wird vollkommen werden, hat Jesus versprochen. Beten ist was Schönes. Beten macht Freude. Und jetzt? Jetzt sitzt vielleicht jemand da und sagt, hört sich ja alles gut an. Klingt ja richtig. Aber ehrlich gesagt, wenn ich bete, macht mir das nicht immer Freude. Im Gegenteil, ich erlebe Gebet eher als mühsam, als anstrengend. Vielleicht manchmal auch ein bisschen als langweilig. Also zumindest alles andere als freudig. Kennt es jemand? Ja, ich kenne das. Und jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Wie kann denn Gebet Freude machen? Oder was gibt es vielleicht für Dinge, die ich anders machen könnte? Oder vielleicht beachten sollte, dass mein Gebet tatsächlich mehr Freude macht. Und ich glaube, Gebet kann Freude machen. Ich glaube, dass das stimmt, was in der Bibel steht. Ich habe einfach mal so 3-4 Sachen zusammengetragen und wir gehen die einfach mal der Reihe nach durch. Und vielleicht merkt jemand, okay, das oder das könnte ein Anstoß sein für mich. Vielleicht sollte ich tatsächlich da mal mehr drauf achten oder da was anders machen. Vielleicht entsteht dadurch mehr Freude, wenn sie mir fehlt beim Beten. Also, das erste Mal, glaube ich, ist beim Gebet die Haltung von Bedeutung. Und ich meine damit eher die innere Haltung als die Einstellung. Die äußere Haltung ist auch nicht ganz unwichtig. Bleiben wir zunächst beim Äußeren. Also, es gibt ja so verschiedene äußere Gebetshaltungen. Da hat ja jeder irgendwie seine Art oder seine Form. Ich war mal auf einer Konferenz von der Brüdergemeinde. Und während dieser Tage hat immer der Konferenztag am Morgen mit einer Stunde Gebet angefangen, also mit einer Gebetsstunde. Das ist ja an sich keine schlechte Idee. Aber diese eine Stunde Gebet, die war auf Knien. Da haben also die 200 Konferenzteilnehmer oder wie viele da waren, da hat sich dann jeder vor seinen Stuhl gekniet und hat gebetet. Auch das ist ja gar nicht so schlimm. Schlimmer fand ich noch, dass, also es haben nur die Männer gebetet, die Frauen nicht. Und dann haben das so einige Brüder tatsächlich hingekriegt, Gebete von mindestens 10 Minuten Länge zu sprechen. Also ein paar Minuten kann man da folgen, aber spätestens nach 10 Minuten hast du keine Gedanken mehr dafür. Also irgendwo sind sie, die Gedanken, aber nicht mehr beim Beten. Und etwa so nach einer halben Stunde, dann haben mir echt die Knie wehgetan. Also es hat nicht nur gedrückt und so, sondern es hat richtig geschmerzt. Und mit den Gedanken war ich auch nicht mehr dabei. Also es war wirklich alles andere als Freude. Und dann habe ich so, ich dachte, ich muss irgendwas machen, ich muss aufstehen, das geht nicht. Und dann habe ich mal so ganz vorsichtig gewagt, die Augen zu öffnen. Und dann habe ich gemerkt, neben mir, da kniet da einer und spielt mit seinem Handy umher. Habe ich auf die andere Seite geguckt, da war das so ein verliebtes Paar, die waren so mit sich beschäftigt und so. Da dachte ich, was machen wir eigentlich hier? Ich dachte, wir beten. Ich vermute, es gab auch welche, die waren voll dabei. Und für sie war das genau die richtige Form, vermute ich. Aber für mich war sie nicht. Ich habe später mal, habe ich dann in meiner stillen Zeit, habe ich das mal versucht, eine Zeit lang auf Knien zu beten. Weil ich habe gedacht, es ist irgendwie geistlicher und vielleicht werden meine Gebete besser gehört. Oder so. Ist natürlich Quatsch, aber habe ich so gedacht. Und dann habe ich das einfach mal probiert. Aber es ist über, nein, es hat nicht funktioniert. Es hat mich eher abgelenkt und ja, es ist nicht mein Ding. Ich sitze am liebsten irgendwo bequem auf dem Sofa oder liege bequem im Bett, da kann ich mich am besten konzentrieren. Aber für jemand anderes ist es vielleicht, da kann ich in einem Raum sitzen und muss umherlaufen, vielleicht rausgehen oder so, dann ist das so die Art des Betens. Oder jemand muss wirklich konzentriert da sitzen, Hände falten, Augen zu und sagt, da kann ich mich am besten konzentrieren, da bin ich nicht abgelenkt. Übrigens mit dem Händefalten, das heißt ja auch nicht, dass das unbedingt die richtige Form ist. In der Bibel findet man nichts vom Händefalten. Also man findet es an zwei Stellen in den Sprüchen. Da heißt es, die Faulen falten die Hände. Aber nicht beim Beten. Also von daher, es ist eigentlich egal, ob ich jetzt die Hände hoch mache, ob ich sie runter mache, ob ich laufe, ob ich sitze, ob ich liege. Da hat ja jeder irgendwie seine Art. Ich finde es spannend, mal eine andere Form auszuprobieren, als die ich gewohnt bin. Wenn jemand mit seiner Form zufrieden ist, ist alles okay. Dann muss man nichts ändern. Dann mach fröhlich das so weiter und es ist super. Aber eben, wenn jemand irgendwie das Gefühl hat, ja, mein Gebet, das ist so eher monoton und so farblos und vielleicht ach, müsste ich irgendwas anders machen. Hey, dann probier doch mal eine andere Form. Dann probier doch mal am Morgen vielleicht einen Gebetsspaziergang zu machen. Wenn du eine Runde läufst, vielleicht macht jemand die Erfahrung, wow, das ist irgendwie ganz anders, irgendwie befreiender. Ich bin irgendwie mit Gott lockerer unterwegs. Es kommt mehr Freude oder Lebendigkeit in mein Gebet. Könnte sein. Dann wäre das irgendwie eine neue Erfahrung. Oder vielleicht hast du noch nie auf Knien gebetet, dann mach das doch mal. Vielleicht ist das genau das Richtige. Ich möchte einfach mal den Blick ein bisschen weiten, dass es auch andere Möglichkeiten gibt und vielleicht wäre das ein Anstoß, dass auch das Gebet weiter wird, das Gebet sich verändert und vielleicht auch mehr Freude da reinkommt, wenn sie fehlt. Okay, aber ich habe gesagt, mir geht es eigentlich eher um die innere Haltung und die finde ich eigentlich noch wichtiger. Und da muss ich jetzt noch mal was von mir erzählen. Ich habe mal eine Situation gehabt, da habe ich eine Reihe von Gebetsanliegen gehabt. Die sind mir so im Kopf umhergeschwirrt und die habe ich auf dem Herzen gehabt, aber ich hatte irgendwie nicht so die Zeit zum Beten. Also ich habe gebetet, aber ich hatte nicht so wirklich Zeit, die Sachen in Ruhe vor Gott zu bringen. Und dann habe ich mir mal wirklich Zeit eingeräumt, habe mich hingesetzt. Und dann habe ich Gott alles vorgebracht, was ich so die ganze Zeit schon immer im Hinterkopf hatte. Und dann habe ich ihm alles vorgelegt. Und ich habe nichts vergessen. Und dann habe ich Amen gesagt. Und ich fand mich auch noch unheimlich effektiv dabei. Weil ich habe nämlich gar nicht so viel Zeit gebraucht und habe alles reingepackt gehabt. Und wie ich so Amen sage, habe ich irgendwie das Gefühl, es irgendwie so, es gibt irgendwie so eine Leere. Und da dachte ich, Moment, habe ich irgendwas falsch gemacht? Und dann brauchte ich gar nicht lange überlegen. Mir war relativ schnell klar, was ich falsch gemacht habe. Ich habe nämlich gebetet und habe Gott einfach nur alles hingeschüttet, was meine Gedanken waren, und das war's. Und ich habe gemerkt, Gott wollte eigentlich Zeit mit mir verbringen. Aber die habe ich ihm gar nicht gelassen. Und da frage ich mich so, könnte es sein, dass es vielleicht anderen auch so geht? Dass unsere Gebete oft genauso ablaufen. Ich setze mich hin oder ich laufe oder ist ja egal wie und ich bringe alle meine Anliegen. Dank, bitte. Und dann sage ich Amen. Und Herr, segne den Tag noch und alle Missionare und schenke Erweckung in unserer Region. Amen. Und bin ich weg und der Tag beginnt. Und vielleicht denkt Gott, was war das jetzt? Ich dachte, Gebet ist Kommunikation. Gebet ist was Beidseitiges. Kommunikation ist immer beidseitig. Okay, du darfst ja deine Anliegen bringen. Aber jetzt, wo es spannend wird, wo ich vielleicht auch mal was sagen kann, wo ich dir vielleicht mal was sagen will oder wo ich einfach Zeit mit dir verbringen will, dann bist du weg und dein Tag beginnt. Und da habe ich gemerkt, bei diesem Erlebnis habe ich verstanden, Gebet ist nicht Pflicht oder Leistung. Das habe ich vielleicht vorher schon gewusst, aber mir war es eben nicht so bewusst. Sondern Gebet ist zunächst mal Zeit mit Gott verbringen. Darum geht es eigentlich. Weil es nämlich schön ist, mit Gott Zeit zu verbringen. Weil es nichts Schöneres gibt, als mit Gott zusammen zu sein. Aber dazu muss ich mal anhalten. Dazu muss ich einfach mal da sein, ohne irgendwas zu machen, zu sagen oder wie auch immer. Einfach mal da sein und vielleicht mal hinhören. Könnte es sein, dass Gott mir im Gebet was sagen will? Oder dass er sich einfach freut, dass ich da bin und ich kann mich freuen an ihm? Und vielleicht fehlt uns gerade deswegen manchmal die Freude beim Beten, weil wir immer nur reden. Und dann, wenn der Teil kommt, wo Gott was sagen kann, dann sagen wir Amen. Vielleicht liegt es gerade daran, dass ich Gott gar nicht die Möglichkeit gebe, dass er mich mit Freude beschenkt, obwohl er das eigentlich will. Mit seiner Gegenwart beschenken, dass ich spüre und merke, er ist da. Ich gebe ihm gar nicht die Möglichkeit, weil ich schon Amen sage und weg bin. Ich glaube, man muss es ein bisschen üben. Ich merke das selber an mir auch. Wenn ich, solange ich bete, also solange ich rede, habe ich das Gefühl, es läuft. Und wenn ich mal nichts sage, habe ich den Eindruck, mir läuft jetzt die Zeit weg. Ich muss doch jetzt schlafen gehen. Oder der Tag beginnt, es geht los. Aber genau das ist eben nicht so. Sondern gerade diese Zeit, wo ich einfach mal nichts sage, kann vielleicht die beste Zeit sein in meinem Gebet. In Jakobus 4,8 heißt es, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Also ich muss zu ihm hinkommen, muss da anhalten, muss vor ihm still werden. Dann kann er sich auch mir nahen. Und dann kann er sich auch zeigen in seiner Größe und seiner Majestät, in seiner Liebe, in seiner Fürsorge und mit all seiner Schönheit, mit seinem Frieden, mit seiner Freude kann er mich füllen. Aber erst dann. Wenn ich mein Herz, mein Leben im Gebet ihm öffne, dann kommt da was von seinem Wesen rein in mein Leben. Und dann kommt da was von dieser himmlischen Freude und von diesem himmlischen Frieden. Und da wird da was spürbar. Ich sage mal was, ein paar Sätze zum kontemplativen Gebet. Beim kontemplativen Gebet gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Die einen finden das viel zu katholisch und die anderen sind der Meinung, es müssen alle kontemplativ beten. Vielleicht ist die Mitte irgendwo die Wahrheit. Kontemplatives Gebet ist eigentlich genau das, dass ich vor Gott komme und einfach vor Gott mal anhalte. Dass ich vor Gott einfach mal still bin und ihn betrachte oder hinhöre oder einfach mal so da bin, wie ich bin. Oft ist es ja so, dass wir beim Gebet in Gedanken schon woanders sind oder dass wir noch woanders sind, dass wir eigentlich gar nicht richtig da sind. Aber dieses Dasein vor Gott, das ist kontemplatives Gebet. Im Mittelalter, in der Zeit der Mystik, da war das kontemplative Gebet, das hat eine hohe Bedeutung gehabt. Dann ist es ein bisschen in Vergessenheit geraten durch die Reformation und Pietismus und so, da ist es alles ein bisschen rationaler geworden. In den letzten 10, 15 Jahren ist es irgendwie wieder, hat es wieder ein bisschen mehr Bedeutung bekommen, weil Leute gemerkt haben, ja, eben, wir sind sehr, sehr verkopft, wir sind sehr effektiv so in unserem Alltag und vielleicht auch in unserem Gebetsleben, aber es braucht hier und da vielleicht mal einfach genau dieses Anhalten und Dasein. Und Gott wartet darauf. Okay, ein zweites. Gebet als Schlüssel. Jetzt muss ich noch was von mir erzählen. Ich erzähle heute ein bisschen viel von mir. Aber das war in meiner Jugendzeit. Also, ich bin jetzt auch noch nicht so alt, aber da war ich noch etwas jünger. Da hatten wir eine Jugendgruppe in der Gemeinde. Und ich habe die Jugendgruppe geleitet. Und habe immer am Ende, wenn das dann fertig war, habe ich dann die Tür zugeschlossen und habe noch die letzten nach Hause gefahren, die nicht ganz so mobil waren. Und das war in der Regel irgendwann sehr spät, nach Mitternacht. Und eines Freitagabend, wir haben immer Freitag Jugendgruppe gehabt, komme ich nach Hause. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Komme nach Hause, greife in die Tasche und stelle fest, ich habe keinen Schlüssel. Okay, nun habe ich geklingelt. Und dann habe ich das Handy rausgeholt und versucht, mit dem Telefon meine Eltern zu erreichen. Aber sie haben weder die Klingel gehört noch das Telefon, weil Telefon stand immer im Flur und sie hatten ihr Schlafzimmer zwei Zimmer weiter. Okay, nach einer Viertel oder halben Stunde, wie ich da nun mühsam versucht habe, da irgendjemand zu erreichen, habe ich festgestellt, ohne Schlüssel geht es nicht. Und ich hatte keine Chance reinzukommen. Ich habe dann die Nacht im Auto verbracht und habe eine wichtige Erkenntnis gehabt. Schlüssel sind wichtig. Ohne Schlüssel geht es nicht. Und so ist es mit dem Gebet auch. Gebet ist ein Schlüssel und ich erkläre gleich warum. Aber zunächst sage ich noch was zu den Jüngern und zu Jesus, der nämlich die Jünger mal gefragt hat, was glauben denn eigentlich die Leute, wer ich bin? Und dann haben die Jünger gesagt, ja, Johannes der Täufer oder Jeremia oder einer von den alten Propheten. Und dann fragt Jesus, was denkt ihr denn, wer ich bin? Und dann sagt der Petrus, du bist der Messias, du bist Gottes Sohn. Eindeutiges Statement. Und Jesus sagt, Fleisch und Blut haben dir das nicht gesagt, das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Und außerdem sagt er, du Petrus, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Also Jesus stattet dem Petrus in dieser Situation mit Vollmacht aus. Zwei Kapitel weiter redet Jesus übers Beten und sagt: Ich versichere euch, was ihr auf Erden binden werdet, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das soll auch im Himmel gelöst sein. Also diese Sätze kommen uns bekannt vor von Petrus, gell? Und Jesus sagt eigentlich damit, wenn ihr betet, wenn ihr euch an den Vater im Himmel wendet, dann ist das Gebet wie so ein Schlüssel für den Kanal zwischen Gott und euch. Wenn wir beten, dann schließen wir diesen Kanal auf, dass Gott in seiner Allmacht durch uns durch in dieser Welt etwas wirken kann. Dass Gott seine Pläne und seine Absichten in dieser Welt durch uns durch umsetzen kann. Nebenbemerkung, Gott wirkt auch ohne uns in dieser Welt, zum Glück. Aber wenn ich bete, erteile ich sozusagen Gott die Erlaubnis, dass er durch mich durchwirken kann. Und wenn ich das erlebe, wenn ich das merke, dass in meinem Umfeld sich was verändert, weil Gott durch mich durchwirkt, dann erfüllt mich das mit Freude. Dann merke ich, ja, ich bin nicht umsonst auf dieser Welt, sondern Gott gebraucht mich. Und das macht mich dankbar. Das Gebet ist der Schlüssel dafür. Okay, und jetzt noch ein drittes. Die Doris hat es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet im Vorspann. Wir alle reden ja nicht gerne von Sünde, gell? Das ist irgendwie so unangenehm. Aber ehrlich gesagt tun wir ja alle welche. Auch wir als Christen. Irgendwie gehört es zu unserer menschlichen Natur. Wir sind zwar befreit von der Sünde, aber doch passiert es hier und da, dass wir Dinge tun, oder vielleicht auch zulassen, die nicht gut sind. Und wenn ich Sünde im Leben habe und wenn ich sie dulde, dann kann es passieren, dass es diesen Kommunikationskanal zwischen mir und Gott irgendwie behindert oder vielleicht sogar verstopft. Der Kanal ist weiterhin da, aber ich bete vielleicht und habe so den Eindruck, es ist so zäh und es bewegt sich nicht viel und irgendwie fehlt die Freude und es ist langweilig. Vielleicht hat es ja was damit zu tun. Das ist so ähnlich, als wenn es draußen regnet. Mal angenommen, es gibt so einen richtigen Wolkenbruch. Und dann wissen wir genau, auf der Straße gibt es da so Gullis, also so Dullen, ja, und wenn es viel regnet, dann läuft da das Wasser rein. Und dann ist da unter der Straße ist dann so ein dickes Rohr und dann wird das Wasser abgeleitet und dann kommt die nächste Dole und so und irgendwo geht es dann in die Kläranlage. Und wenn viel Wasser kommt, läuft das da rein und läuft gut weg. Aber es kann auch passieren, ich habe das schon gesehen, es kommt viel Wasser von oben und dann sprudelt das aus dem Gulli raus. Warum? Entweder ist es zu viel und der Gulli fasst es nicht, oder es ist da drinnen irgendwas verstopft. Und dann kommt die Kanalreinigung, weiß nicht, wie hier in Interlaken die Firma heißt, aber da kommt da so ein Auto an und dann haben die eine Kamera, das schieben die so unten ins Rohr rein und dann gucken die nach, wo ist denn die Stelle, wo da irgendwas verstopft ist. Und dann stellen Sie vielleicht fest, dass da, keine Ahnung, ein Baum seine Wurzeln da in das Rohr reingebohrt hat und dann haben sich Sachen da verhängt und Erde hat sich gesammelt. Mit einem ist es verstopft. Und deswegen fließt da das Wasser nicht mehr so. Und dann muss man halt entweder aufgraben oder man muss dann da reingehen und die Wurzeln abschneiden und alles sauber machen. Aber wenn das wieder beseitigt ist, diese Engstelle, dann kann ja das Wasser wieder fließen. Beim nächsten Wolkenbruch ist wieder alles super. Und so ist es so ein bisschen mit dem Gebet auch so ähnlich. Wenn ich das ausräume, wo ich einen Eindruck habe, das ist nicht gut, oder in der Regel weiß ich das ja, gell? Wenn ich das ausräume, dann fließt da wieder was. Dann ist da wieder dieser Kanal zwischen Gott und mir frei und dann kann da auch nicht nur das Gebet, sondern auch Freude und Frieden rüberkommen. Was ich vorher vielleicht nicht so gespürt habe, mit einmal habe ich so eine Freude, dass ich denke, hey, ich muss noch mal eine zusätzliche Gebetszeit einlegen, weil es ist so schön, mit Gott zusammen zu sein. Hey, das ist doch, ja, super. Gebet macht Freude. Und ich versuche das jetzt noch mal ein bisschen zu bündeln, was ich alles gesagt habe. Mein Anliegen ist es, heute Morgen das deutlich zu machen, dass Gebet was Freudiges, was Schönes ist. Nichts Anstrengendes, nichts, keine Pflicht, kein Knorz, sondern was Schönes. Weil es nämlich schön ist, mit Gott Zeit zu verbringen. Weil es was Wunderbares ist, mit ihm zu reden. Gebet ist nichts Abarbeiten von Anliegen. Bitte, danke, Amen. Es ist keine Pflicht, die ich als Christ erfüllen sollte oder muss, weil ich denke, man macht das halt so, sondern es ist eine Beziehungssache. Gebet ist eine Beziehungssache. Und das an allererster Stelle. Dann darf ich immer noch meine Anliegen bringen. Das ist gar keine Frage. Gott freut sich, wenn wir unsere Anliegen bringen. Und er wartet auch darauf. Aber zuallererst mal geht es um ihn und um die Beziehung zwischen mir und ihm. Und vielleicht gibt es ja tatsächlich Dinge, die so diesen Kanal irgendwie verstopfen, die Freude am Beten behindern, weil es Mangel an Zeit ist oder weil in meinem Gebetsleben so eine Routine eingekehrt ist oder weil mir die Konzentration fehlt oder weil tatsächlich irgendeine Sünde da ist. Vielleicht kann ich relativ einfach was dagegen tun und kann da was ändern. Und vielleicht hilft es ja, mal wirklich dafür zu beten und zu sagen, Herr, schenk mir Freude am Beten. Ich will das Gebet ganz neu entdecken, als ganz neu in seiner, ja, in seiner Bedeutung, in seiner ursprünglichen Bedeutung. Schenk mir doch dieses Erlebnis, diese Freiheit dafür. Ich wünsche mir Freude an dir und mit dir zusammen sein. Schenk mir das, Jesus. Und ich glaube, wenn ich das mache, dann wird er auch was tun. Lad euch ein, dass wir zusammen beten und ihm das sagen. Jesus, ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, mit dir zu reden. Dass du diese Möglichkeit geschafft hast. Dass du Freude hast, mit uns zusammen zu sein. Wir liegen dir am Herzen und du liegst uns am Herzen. Und ich bitte dich, dass wir das Gebet wirklich als Freude erleben. Dass da Dynamik ist, dass es nicht in Krampf ist oder was Schweres oder was Langweiliges, sondern schenk, dass wir Freude erleben, dass wir dich in deiner Gegenwart und in deiner Nähe da spüren. Und wenn wir irgendwas anders machen können, dann zeig das. Hilf uns da, Dinge vielleicht zu verändern, die dran sind. Schenk, dass wir das Gebet ganz neu entdecken, als eine Möglichkeit, mit dir zusammen zu sein. Es geht nicht um uns und um unsere Anliegen, sondern es geht zuerst um dich. Amen.